It's a great experience to be with people from all parts of Europe, also some from the US, all people with a passion for beer. So that connection is there very much. So it's a great and jolly trip in a good atmosphere.
What we're doing here is what we're doing, but we just have to tell them. And it's not always, when you're a brewer, and even though I'm responsible for marketing and so on, I'm also a brewer, because by heart, we are the beer is central. It's not the stories, it's not the blah, blah, blah around.
Hopcast on tour in Belgium.
Good morning. My name is Conrad. My compliments that you're all on time on the bus. Could I please ask you to remain on the same seat every time you hop on the bus so that you can pay attention if someone is sitting before or after you, so that can we make sure that we don't forget anyone if we pass to the second destination.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan.
Und begrüßen euch zur mittlerweile 102. Folge.
Der August steht ganz im Zeichen des Bierwunderlandes Belgien. Aber bevor wir loslegen, eine kleine Kurzvorstellung für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören und jetzt gerade frisch entdecken. Wir sind Regine Marx und Stefan Enrichkeit. Die eine ist freie Journalistin und Biersommelier. Der andere ist Musikproduzent und Heimbrauer. Und zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. In diesem Podcast lernt ihr Bier-Destinations, die Bierköpfe der Szene in Deutschland und darüber hinaus, zum Beispiel in Belgien, und spannende Biere kennen.
Genau. Und wie wir schon beim letzten Mal gesagt haben, andere Podcasts machen Sommerpause, wir machen das Gegenteil. Und deswegen melden wir uns jetzt im August schon mit der zweiten Folge zum Thema Belgien.
Im wöchentlichen Modus, denn vielleicht habt ihr ja noch Zeit für einen Kurztrip dorthin, dann habt ihr eine Idee, wo es hingehen könnte. In der ersten Folge waren wir zu Gast im Hopspot, das neue Bierprojekt von Chef Versele von Van Steenberg. Sehr spannend. Wenn ihr noch nicht in diesen Podcast reingehört habt, macht das. Ihr findet den Link in den Shownotes. Und heute geht es zur Tour de Goes und zur legendären Brauerei Boon. Und warum die legendär ist, das erfahrt ihr unter anderem von Karel Boon. Aber bevor wir loslegen, wir haben in der letzten Folge über ein Tier gesprochen, von dem wir beide uns nicht so sicher waren, ob es das überhaupt gibt, nämlich den Hopfenvogel. Und wir haben diese weise Community, die uns lauscht, angezapft und gebeten, zu schreiben, wenn sie A, den Hopfenvogel kennen oder wenn sie B, eine Vorstellung haben, wie der aussehen könnte. Und wir haben Post gekriegt, ne Stefan?
Wir haben Post gekriegt und zwar von Thorsten. Der kennt den Hopfenvogel.
Der hat vor allen Dingen auch einen Artikel gleich mitgeschickt aus der Pfaffenhofen Today. Und er schreibt, natürlich gibt es einen Hopfenvogel. Es ist eben nur kein Vogel, sondern ein Schmetterling oder genauer gesagt, die Puppe eines Schmetterlings.
Ach was.
Ja, und Pfaffenhofen Today berichtet über einen Mann, der diese seltene Puppe gefunden hat. Die hat auf dem Rücken Punkte. Mhm. Und es gibt dazu die These, dass wenn diese Punkte leicht silbern sind, die Ernte gut wird und es wird ein gutes Angebot geben. Wenn die golden sind, dann wird das ein Bombenjahr für die Hopfenernte.
Und das ist ja noch irgendwie, es ist eine, wie nennt man denn das? Ein Orakel.
Ja. Ein Hopfenorakel.
Ein Hopfenorakel, Wahnsinn.
Der Artikel ist, glaube ich, von 2019, aber ich glaube, so Orakel halten sich länger.
Es hat sich nichts geändert.
Und wir haben wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank, Thorsten, für diesen Input.
Sehr schön. Genau. Worum geht's heute? Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Tour de Goes. Und zwar ist das ein Event, das alle 2 Jahre stattfindet. Für uns war es ja das erste Mal, dass wir dabei waren. Mhm. Und im Rahmen dieser Geschichte ist es so, dass die Lambic-Brauereien und Blendereien im Lambic, also in der Gegend rundherum um Brüssel, für ein Wochenende ihre Tore öffnen und die Leute reinkommen können. Und ja, das ist eigentlich eher so eine Volksfestgeschichte, kann man sagen, je nach Größe der Brauerei.
Die letzte, du sagst, es fand im Mai diesen Jahres statt.
Genau, und da waren wir.
Dankeschön an dieser Stelle an Visit Flanders, die das alles überhaupt erst möglich gemacht haben, also die Reisekosten übernommen haben und die Reise geplant haben. Speziell an Christopher Philipp, an Steen van Hout und an Marjolein de Leer. Steen habt ihr übrigens schon zu Beginn dieses Podcasts gehört. Die erste Brauerei, die wir im Rahmen dieser Reise besucht haben, war die Brewery Boon. Karel Boon habt ihr auch schon zu Beginn dieses Podcasts gehört. Die Brauerei ist ziemlich besonders, denn ihr Gründer Frank Boon gilt als Bewahrer und Retter der Lambic-Tradition. Dazu erfahrt ihr später mehr. Weil erstmal, denke ich, ist es gut, uns alle auf einen Nenner zu holen. Ich glaube, die ein oder andere von euch weiß bestimmt ziemlich genau, was ein Lambic und eine Göse ist. Aber vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen doch noch ein paar Fragen. Und deshalb, glaube ich, stellen wir erstmal fest oder definieren wir, was ist denn das, Stefan?
Ja, es ist vor allen Dingen ein Sauerbier. Und
beides, sowohl die Lambic als auch die Göse.
Genau, sind beides Sauerbiere und damit natürlich so ein bisschen speziell und ich sag mal für ungeübte Biertrinker natürlich auch etwas ungewohnt, ja, muss man sagen. Aber ja, das ist natürlich, wenn man das erstmal so beschreibt und Leuten sagt, ja, das hat dann das Aroma von Pferdedecke oder so oder Pferdeschweiß, ist das, dass sie einen erstmal groß angucken und sagen, warum sollte man sowas trinken? Aber wenn man es dann probiert, stellt man fest, dass das doch sehr interessant ist, zumal dieses Aroma ja eigentlich nicht überwiegt.
Richtig. Im Kern ist es auch erstmal eines der ältesten Bierstile Belgiens, das Lambic.
Ja.
Und das Grundbier laut Definition findet man immer als Weizenbier, das mit so circa 40% rohem Weizen und 60% Gerstenmalz.
Genau, roher Weizen wird. Heißt in dem Fall dann tatsächlich eben halt Rohfrucht, also sprich unvermelster Weizen, nicht wie im deutschen Weizenbier, wo halt Weizenmalz drin ist. Und die Lambics werden halt spontan vergoren. Das heißt, es wird nicht wie beim, ich sag jetzt mal, normalen Bierbrauen halt eine Hefe dazugegeben, von der man sich halt eine bestimmte Wirkung verspricht.
Eine Zuchthefe sozusagen. Eine
Zuchthefe oder eine reine Hefe. Mhm. Sondern es ist so, dass wenn quasi der Maischeprozess gelaufen ist, wird das Bier abgekühlt in großen Kühlschiffen. Das nennt man so, das ist ja, wie soll man sagen, so ein flacher Pool sozusagen, wo das Bier reingeht. Dabei kühlt es natürlich ab durch die Oberflächenvergrößerung und liegt da halt einige Zeit drin. Und während es da drin liegt, ist es halt der normalen Luft ausgesetzt und infiziert sich natürlich automatisch mit diversen Bakterien und wilden Hefen, die da so rumfliegen. Und das sind dann in dem Falle, nämlich in dieser speziellen Gegend, im Lambic, sind es die Brettanomyces bruxellensis, Brettanomyces lambicus und Saccharomyces cervesia, also Bierhefe. Und das wird zwar nicht mehr überall so durchgeführt, das heißt, es gibt auch Brauereien, die das quasi in Anführungszeichen modern machen, aber in einigen Brauereien funktioniert das halt noch so. Und danach wird halt das Bier in Holzbottichen vergoren und reift dann in Fässern aus Eichenholz. Und durch diese Fassreifung gibt's halt den speziellen Geschmack dieses belgischen Traditionsbier und auch die Unverkennbarkeit. Denn durch das Holz oxidiert das eingelagerte Bier leicht. Und genau, das ist erstmal quasi das Grundbier, das gemacht wird.
Wo es eben heute auch moderne Varianten gibt, sowohl in der Produktion als auch was Fasswahl und so weiter angeht. Aber das ist die traditionelle Art.
Genau.
Und die Göse?
Die Göse ist dann eben ein Verschnitt aus einem Drittel jungen Bier, also sprich ganz frisch gebrautem Bier, beziehungsweise ist dann schon ein Jahr gereift. Und zwei Drittel sind aus altem Bier, sprich 2 bis 3 Jahre gereift. Das heißt, man probiert das dann immer wieder und überlegt sich, wie kann man das irgendwie eben halt zusammentun, damit ein bestimmter Geschmack erreicht wird. Also klassisches Blending sozusagen. Und deswegen gibt es halt eben der Unterschied zwischen Brauern und Blendern ist da. Es gibt halt eben Firmen, die halt eine eigene Brauerei haben, sprich das Grundbier auch noch selber brauen. Und dann gibt es halt welche, die quasi das Grundbier geliefert bekommen und nur das Blending machen. Das ist da eben halt der Unterschied. Genau, und die Göse wird danach nochmal in einer verkorkten Flasche nachvergoren und dabei entsteht halt die prickelnde Kohlensäure. Lambic selber ist halt irgendwie nicht besonders prickelnd.
Aber man merkt, es fließt viel Zeit rein, denn wie lange so ein Lambic reift, das entscheidet man dann vielleicht auch noch individuell. Dann kommt nochmal, wenn man das weiterverarbeitet, zu Göse. Ja, da hat man dann alten und jungen Lambic, aber die lagert dann ja auch nochmal sehr lange und verändert dann ja auch ihren Geschmack. Also das ist schon irre, was für Zeit in diesen Prozess einfließt und wie viele Stellschrauben der Brauer hat, um hier bestimmte Geschmäcker zu produzieren.
Auf gut Deutsch gesagt, eine Wissenschaft für sich.
Es ist Magie. Und es gibt viele Formen. Es gibt wirklich viele Formen von Lambic-Bieren und zum Beispiel das Krieg. Mhm. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen, die viele von euch bestimmt schon auf der Zunge gehabt. Das ist ein auf Kirschen gelagertes Bier.
Knallrot.
Zumeist. Wunderschön. Und ich glaube, jetzt wäre der Moment, wo wir Steen ins Boot holen. Den habt ihr zu Beginn dieses Podcasts, wie gesagt, schon gehört. Und der hat über Lambic und Krieg ein bisschen was zu erzählen.
I'm having the Schaarbeek's Krieg. It's one of the different sour cherry beers of Bonn. And Schaarbeek's Krieg was the variety which was very popular, let's say, back until the 60s, 70s maybe. And then most of those trees disappeared. It's from a financial point of view. There are more interesting varieties because the sour cherries are very small. But the taste is really ideal for making for putting on lambics. Skin is very thin. They dissolve, macerate in the lambic very well. And the pits give a touch of almond. So if I see a beer with Schaarbeek's Krieg, I'm mostly it's a no-brainer for me. That's what I go for.
Maybe I'll still say a word about this fruit lambics. So we see in the last years that a lot of new experiments are going on to add other types of fruits to lambic other than the raspberry and the sour cherry, which have been the more traditional ones. And that's all fine by me, but I always go back to the very best version, to the classics. So again, I said it before, but for me that's the Schaarbeek's Krieg.
Auch wenn es für Steen immer eine bestimmte Sorte ist, man ist ja wirklich sehr überrascht, was es da alles an unterschiedlichen Sorten gibt. Also das kriegen wir hier ja meistens gar nicht so mit, was es in diesen kleinen Brauereien gibt. Da gibt es ja sogar welche mit Earl Grey Lambics und sehr spannend, was da so alles drin ist.
Ja, das ist
Grapefruit.
Richtig, das ist natürlich auch der Einfluss der Craft-Beer-Szene und der jungen Generation, die neue Wege sucht, um diesen Klassiker auch zu übersetzen und auch mit neuen Brauprozessen vielleicht aus deren Sicht zu bereichern, zu innovieren. Und er sagt auch, das ist total in Ordnung, das ist auch spannend und fair enough, aber er findet eben, was ihn ein bisschen stört oder irritiert eher nicht stört, ist, dass so diese weniger die Craft-Bier-Brauer, vor allen Dingen aber diese Craft-Bier-Nerds, sprich die Konsumenten und Konsumentinnen, immer nur diesen neuen Bieren nachjagen, auch in diesem Bereich. Und dann trinken die es einmal und es wird irgendwie registriert, gemonitored, sprich es kommt in die App, die du auch nutzt, nämlich
Ich weiß nicht, was du meinst.
Und die vergessen den Moment, die vergessen, worum es eigentlich geht, nämlich die Magie, die in diesem Bier steckt. Das ist natürlich sehr emotional, aber steckt halt viel Arbeit drin. Und er sagt aus seinem Point of View, ihr ahnt es, I don't understand that because there are so many classics for me, which I want to have more than just once in my life. Ich kann das verstehen.
Ja.
Also beides hat seine Berechtigung. Und schließt sich ja eigentlich auch nicht aus.
Nein.
Aber es empfiehlt sich, immer mal wieder zu Lieblingsbieren zu greifen, wenn man denn eines hat, sowieso, finde ich, auch im Lambic-Bereich.
Auf jeden Fall.
Lass uns noch mal ein paar Facts zum Lambic nennen, weil dieser Bierstil ist ja auch geografisch geschützt. 1997 entschied die Europäische Union, dass nur Biere, die in der definierten Region Belgiens um Brüssel herum in Flandern und nach traditionellen Methoden hergestellt werden, eben als Lambic bezeichnet werden dürfen. Das sind also Biere, die nach altem Rezept gebraut werden. Und diese Biere, die eben nach altem Rezept gebraut werden, dürfen auch die Bezeichnung Oud oder Oude tragen.
Oud ah, ja.
oder Oude Krieg. Und dafür hat sich ein Ausschuss der belgischen Lambic-Brauer und Blender stark eingesetzt und das über 7 Jahre lang. Also der Prozess begann 1990 und federführend war dort auch ein gewisser Frank Boon.
Ach, guck mal, da schließt sich ja der Kreis.
Yes. Und Frank Boon ist wirklich in dieser Lambic-Welt eine kleine Legende, weil er gehört zu denen, die diese Tradition des Lambics im Grunde wiederentdeckt haben und populär gemacht haben. Und ein Mittel dafür ist auch die Tour de Gueuse. Du hast es ja schon gesagt, Tour de Gueuse findet alle 2 Jahre statt und wird organisiert von?
Von Horal. Und das ist der Hoge Rat vor Ambachtelijke Lambicbieren. Also sprich der Hohe Rat für handwerkliche Lambicbiere. Und zwar ist das eine Organisation, die sich dem Erhalt und der Förderung traditioneller Lambic-Biere widmet. Und Plan ist halt, mit der Tour de Gueuse Bierliebhaber und Lambic-Liebhaber aus aller Welt zusammenzubringen, wie es Steen schon am Anfang gesagt hat.
Es geht darum, vor allen Dingen den Bierstil sozusagen zu promoten, nicht die einzelnen Brauereien wohl. Das ist der Kerngedanke. Dazu werden wir später auch noch mehr hören. Zu diesem Hohen Rat zählen Boon, Lindemans, De Kamm, Den Herber, De Troch, Eilenbosch, Güserie Tilkin, Hansens Artisanal, Lambic-Fabrik, Mort zu Beat und Timmermans.
Genau, und wer jetzt irgendwie schon ein Fan von belgischen Sauerbieren ist, der wird sagen, wo ist denn Cantillon, wo ist Tréfontaine? Die sind nicht im Horal mit drin.
Es gibt, wie so oft, ihr habt es, wenn ihr die erste Folge gehört, habt auch bei den belgischen Brauern innerhalb dieser Organisation Spannungen und unterschiedliche Perspektiven auf das Bier. Und richtig, die machen teilweise, glaube ich, auf.
Genau, die haben auf und machen da teilweise ihre eigene Party. Also,
sind aber nicht in dem Hohen Rat mit
genau,
organisiert.
Genau, und sind auch offiziell nicht bei der Tour de Gueuse halt mit dabei.
Ist da immer ein bisschen gemein, ne? Das ist wie zur Hamburg Beer Week mit aufmachen. Aber nicht mit organisieren.
Ungefähr.
Aber, wie gesagt, da gibt es interne Spannung, was wahrscheinlich strategische Ausrichtung und Idee rund ums Bier angeht.
Genau.
So, an diesem Wochenende öffnen also alle Lambic-Produzenten, also alle, die mitmachen wollen und alle, die sowieso organisiert sind, ihre Türen. Ihr könnt euch das so vorstellen, man kann mit Zug hinfahren. Man kann radeln, man kann aber auch mit dem Bus diese Sachen abfahren.
Genau, und beim Bus ist das so, dass man halt täglich, wenn man halt irgendwie das für die 2 Tage macht, täglich 4 Brauereien oder Locations quasi besucht. Und dann kann man eben halt je nach Geschmack und welche Brauereien man unbedingt sehen möchte, kann man sich das halt entsprechend zusammenbuchen. Und je nach Größe ist das halt mehr oder weniger, jetzt sage ich mal, ein Gartenfest oder ein Jahrmarkt.
Habt ihr es erkannt? Das ist The Sound of Boon. Ihr hört, Boon ist eine größere Brauerei und da ist auch ein bisschen mehr Jahrmarkt. Noch ein kleinen Kommentar zu der Bustour und die Auflösung unseres Soundlogos für dieses Special. Ihr habt ja Konrad gehört in dieser Folge und der letzten. Das ist der Mann, der bittet, dass man doch bitte darauf achten möge, dass der Sitznachbar, den man zu Beginn der Bustour hat, auch nach der Bustour neben einem sitzt. Das ist tatsächlich bei einer dieser Bustouren aufgenommen worden. Boon. Wir haben dort bei Boon auch eine Bekannte getroffen. Das Lustige ist, das ist eine Bekannte, die ich im Vorfeld tatsächlich nur auf Instagram getroffen habe, also in Social Media. Sie heißt Jutta Knoll. Sie firmiert in Bonn unter dem schönen Namen Beer Tasting Bonn, ist Biersommelier. Und die haben wir dort ungeplant, live und in Farbe getroffen. Hallo Jutta.
Ja, hallo zusammen. Ich bin die Jutta für Miro unter Beer Tasting Bonn und habe heute glücklicherweise per Zufall Stefan und Regine hier getroffen.
Bei der Tour de Goes.
Bei der Tour de Goes. Erstmalig und es ist großartig hier. Also wir sind gestern Abend angekommen, Tour über den Belgo Shop organisiert und wir waren gestern in Brüssel unterwegs bei Brasserie Surrealist und waren jetzt bei De Cam gerade schon. Eine Brauerei, die ich vorher noch gar nicht kannte, ehrlicherweise. Total cool. So ein richtiges Bauernhaus und haben schön draußen im Garten gesessen und uns so ein bisschen durchprobiert.
Man sieht, wie vielfältig die Tour ist, weil, wie gesagt, es ist ja unser erster Spot und gemütlich im Garten sitzen ist hier nichts, ne? Hier ist so Marschkapelle und Messe. Ja, aus Gala, oder?
Ja, tatsächlich. Also das ist hier gerade totales Kontrastprogramm bei Bohnen. Wahnsinn. Diese Größe, wenn man da schon kommt, alleine diese Lagertanks und total beeindruckend, dieser Fasskeller.
Ja, das ist schon eine etwas größere Brauerei bei Bohnen, ne?
Dieser Fasskeller, den haben wir natürlich auch besucht. Wenn ihr mehr über Jutta erfahren möchtet, wenn ihr sie kennenlernen möchtet, ihr findet übrigens den Link zu ihrem Account in den Shownotes. Okay, back to Boone. Bevor wir einsteigen in die Welt der Fässer und mehr erfahren, ein paar kleine Worte noch über Frank Boone. Und auch über die Lage der Brauerei. Wir sprechen über Boone, wir haben noch gar nicht gesagt, wo genau die liegt. Die liegt nämlich in Lembeek. Das ist eine Teilgemeinde der Stadt Halle in Flämisch-Brabant.
Und Lembeek, könnt ihr euch denken, daher kommt dann auch Lambeek.
Frank Boone wuchs in einem Haushalt auf, der ein großes Interesse an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln hatte, sprich genussorientiert war. Und er hatte schon immer ein Herz für Lambic-Biere. Und er merkte in den 1970er Jahren, dass viele traditionelle Lambic-Brauereien aufgrund des sinkenden Interesses an diesem Bierstil und der Konkurrenz durch die industriellen Brauereien schließen mussten und diese Tradition zu verloren gehen drohte. Also beschloss er 1977 eine kleine Brauerei zu übernehmen, nämlich die Brauerei von René de Vietz. Und de Vietz wurde für Frank Boone zu einem ganz wichtigen Mentor. Er hat ihm wertvolle Kenntnisse und Techniken vermittelt, wie ein Lambic hergestellt wird. Und in dieser Zeit hat er ein legendäres Bier entwickelt, nämlich die Goes Mariage Parfait.
Die kennen vielleicht der ein oder andere. Die kannten wir tatsächlich auch schon vorher.
Ja, aber ich kannte nicht die Geschichte hinter diesem Bier. Mhm. Und ich finde ja, Geschichte macht immer viel aus. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich demnächst so ein Bier wieder kaufe oder dieses Bier kaufe und trinke, dann habe ich da vielleicht eine andere Beziehung zu, weil ich mir denke, Mensch, dieses Bier war irgendwie der Anfang einer neuen Bewegung, wenn man klar so will. So, also, Boone legte großen Wert darauf, die traditionellen Methoden der Lambic-Bierherstellung zu bewahren. Und während er gleichzeitig aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse sammelte, um dieses Brauverfahren zu modernisieren. Also er wollte jetzt auch nicht stehen bleiben. Es ging ja schon darum, auch wirtschaftlich zu arbeiten, neu und alt zusammenzubringen und insgesamt auch die Qualität zu verbessern. Und seine Bemühungen trugen ihm auch dazu bei, dass die Goes und Lambic heute geschützt geografische Produkte sind, also vor allen Dingen das Lambic. 2021 hat er sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, aber er ist da noch unterwegs. Wir haben ihn an diesem Tag auch da rumlaufen sehen. Mhm. Heute wird die Brauerei von seinen Söhnen geleitet. Das sind Jusch und Karel. Karel habt ihr schon gehört. Und es gibt über Frank Boone einen ganz tollen Artikel, auch über das Bier Mariage Parfait, den verlinke ich euch in den Shownotes. Der ist erschienen auf dem Portal Belgian Smug. Ist ein ganz tolles Portal, by the way. Also den Newsletter zu abonnieren lohnt sich auf jeden Fall.
Cool.
Wir sehen, das ist ein Family Business.
We had a few very very small fooders here in the past. Only one of them is still in use now. We had two of those. Those were footers of 10 hectoliters, 1,000 liters. But they had also a manhole, but it was actually a bit smaller. And so when we put those in service, I was, I think, 10 years old. But no one of the brewery could crawl in. And so my father asked me, like, Kyle, can you come over and help us? So I had to crawl in and then help with repairing the footer. I was the only guy that could go inside, you know?
Tja, da sind wir wieder bei den Fässern, ne? Irgendwie, die sind ganz wichtig für Lambic und Goes. Und anscheinend ist man, wenn man in so einer Brauerei aufwächst, auch schon quasi von Kindesbeinen an im Fass.
Für wahr, im Fass.
Genau.
Ja, die Fässer sind wirklich beeindruckend. Also zumal die, die wir gesehen haben, die waren ja nur ein Teil der Fässer, die Boone wirklich in Betrieb hat.
Ja, und vor allen Dingen, ja, und Fass ist ja hier auch wirklich einfach nochmal extra beeindruckend. Ich meine, viele von unseren Hörern haben wahrscheinlich schon mal eine Brauerei besichtigt und da sieht man halt normalerweise eben halt die Edelstahl-Lagertanks. Aber wir reden hier halt von richtigen Holzfässern. Das ist schon toll.
Übermannsgroße, ja. Kleine und große. Es gibt eine zweite Halle auf der anderen Seite der Seine. Da sind dann auch nochmal ganz viele Fässer, ungefähr nochmal dieselbe Anzahl, erzählte Carrel. Und dort lag, und insgesamt lagern sie laut seiner Aussage derzeit 21.000 Hektoliter Lambic. Das ist auch genau der Ausstoß, den sie haben. 21.000 Hektoliter Lambic im Jahr.
Das ist ziemlich ordentlich, ja. Wahnsinn.
Carrel leitet bei Boone das Sales and Marketing. Sein Bruder Josh ist Brauer. Also er kümmert sich um die Biere, sagt er, und Carrel um die Kunden. Ein gutes Team also. Mhm. Carrel hat einen Master in Business Economics, hat in Leuven unter anderem studiert. Also er hat einen ökonomischen Hintergrund. Aber eigentlich wollte er auch mal auf was ganz anderes werden. Und die Frage ist ja, in so Familienbetrieben wie diesem, hast du überhaupt eine Wahl, was anderes zu machen, als in diesem Betrieb zu arbeiten?
For my brother, not. For my brother, it was always very clear, like he's going to work in the brewery. Very obvious. For myself, no. I actually have had a few other ideas. The brewery has always been in my the back of my head, for always, actually. But I had a time where I thought I would be I actually play piano, classical piano. So I had like this idea to become to go to conservatory and do classical studies, piano, and so on to continue in this. But it was maybe not entirely what I wanted. So then I stopped pursuing that idea. I had ideas to also do work in IT. But then again, also, I stopped doing this. In the end, today I do the IT of the brewery, so... So again, it's incorporated. And on top of it, in our bar, in the front of the brewery, actually, we have a piano. Because I told my brother, if you're going to build a bar, we got to have a piano. So sometimes I play on the piano, even during the... At noon, when I have like 5 minutes, I just take 5 minutes to play a little bit. And at least maybe I can also keep playing the piano, even during the day. So it's a good combination.
And what beer do you drink after you played the piano?
Various beers. I would have to say only Goes, of course, but it's not true. We are fans of all sorts of beer. So at home, let's just say, I always have Goes, obviously, Goes Boden. Some other bottles from other blenders and brewers as well. But generally, I drink Goes Boden. I drink some Framboise or Kriek from our brewery. But I also have a crate of Westmalle Triple at home. Orval is something I am a big fan of. Yeah, a big fan of. We also have our Devil's Beer in the brewery, which I'm also a big fan of, which I always also have a crate at home. It's a dark beer, but generally dark beers are less popular in the beer scene. But honestly, I think it's a bit for the wrong reasons. But... And Rochefort. I'm often in the Trappist area, so Rochefort 10, for instance, or
some. I love that.
Yeah, it's a great beer. I actually worked half a year at the Chimay Abbey as well. Uh-huh. Before starting here. That was a bit of like the agreement with my father. You have to work somewhere else, and then you can start here. And it was only like 6 months. But I worked at a Chimay Brewery for some time. I worked in the sales marketing. I did a few things in production as well. Not very, very active, but more like they have this program of barrel-aged Chimay Brew. Mm-hmm. And the guys from production, who I got along with pretty well, they asked me one time, that was actually a fantastic memory, actually. Just they asked me this one time, like, look, we're going to make this new blend of all the casks that they have where the beer is aging. But we still have to taste every cask, which was part of their quality control. They have to taste every cask. to make sure that they're all okay, no infections, and so not overly.
How many casks?
I think it was about, so these are like smaller barracks of 200 something, 220 liters,
uh-huh.
easily 80 casks
oh.
of Chimay Bleu. Chimay Bleu, which is by basically like 9.5% alcohol
yes.
when it's bottle conditioned. In this case, it was re-fermented in the casks, so I probably at 9.5, 10%. And I think I tasted in one tasting session before noon, easily 40 of these casks. I was not very productive the rest of the day.
Ja, schöne Geschichte. Und spannend ist ja auch immer wieder bei der Fasslagerung, wie die darin gelagerten Biere halt die unterschiedlichen Geschmäcker annehmen. Ne? Dass eben der gleiche Sud, wenn er in einem unterschiedlichen Fass gelagert wird oder in einem anderen Fass halt, je nach Vorbelegung total anders schmecken kann. Eben wenn es Whisky, Cognac oder ähnliches ist. Und dass es auch auf die Fassgröße ankommt.
When I was a kid, we had more like very small barrels, like 600-liter barrels.
Uh-huh.
And then in the early 2000s, we started adding, my father bought like this whole row of these footers, which were actually from Calvados in Normandy,
mm-hmm.
used for storing Calvados, the distilled drink. But then, yeah, over the years, the thing is with footers, you can make more mellow lambic
mm-hmm.
by using bigger casks. You get more mellow flavors. With smaller casks, you go in certain taste directions much more faster.
Okay.
It can be either, for example, more sour, but also more oaky, more bitter, more floral, more spicy, more
mm-hmm.
in small barrels, but very quickly.
Die Magie des Fasses, immer wieder spannend. Nochmal zurück zur Tour de Goethe. Ich fand es ja auch wirklich interessant, warum sich diese Brauereien, in diesem Fall Boone, so stark engagieren, weil es geht ihnen jetzt gar nicht so um den eigenen Bekanntheitsgrad, zumindest für Boone können wir das sagen, sondern es geht wirklich darum, etwas für die Bekanntheit des Bierstils zu tun und damit die Region zu stärken, denn die ist wichtig für sie.
Yeah, no, but I think it's enormously important to for several reasons. So again, the first edition was in 1997. From what I hear from my father, back then we had 30 visitors. Today we have between 6,000 and 8,000 visitors in the Tour de Goethe weekend in our brewery alone. But we get people from abroad. We get people very local also from our town. We try to involve basically a lot of people locally as well because we want to. For us as a brewery, it's very important to be locally recognized. You're very important locally. You support a lot of. As a brewery, we support a lot of local associations, cultural associations, sports associations, and so on and so forth. So for all many cultural reasons, it's important to be linked locally, and people support your brewery because it's a bit logical. It's local, so people drink your beer because it's local.
Mm.
So you have to support the people who drink your beer. It makes sense. So that's very important, first of all. And secondly, so also just to say this, most of our beer is still sold locally and around the brewery.
Okay.
That is most of our sales. And then a part goes to export, but that is actually a lesser part.
And numbers?
About 35 to 40% is export. The rest is Belgian
mm-hmm.
Sales. And of those Belgian sales, 80% is really just a circle around the brewery. Mm-hmm. So it's very local consumption.
Ja, spannend, ne? Wenn man das mit der Folge vom letzten Mal vergleicht mit Van Steenberge, wo über 80% in den Export gehen. Ne?
Ja, und das ist ja der Punkt. Der Export schwächelt ja derzeit. Der ist massiv zurückgegangen in den letzten Jahren. Also der Export belgischer Biere, was viele Gründe hat. Auch die Tatsache, dass Rohstoffe so teuer geworden sind, Inflation, alkoholfreie Biere. All das spielt da jetzt mit rein.
Mhm.
Genau deshalb hat Jeff ja das Hotspot überhaupt eröffnet, weil der lokale Markt auf einmal wieder so wichtig ist und die so stark im Export sind, sehr angreifbar sind gerade. Aber wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, neben dem Podcast findet ihr auch einen Artikel darüber in unserem Hop-Mag auf Steady mit mehr Hintergrundinfos, mit mehr Hintergründen über den belgischen Biermarkt. Es geht also darum, Geschichten zu erzählen. Was Karel dazu sagt, hat mich persönlich stark beeindruckt, weil es so from the heart kam.
What we're doing here is what we're doing, but we just have to tell them. And it's not always, when you're a brewer, and even though I'm responsible for marketing and so on, I'm also a brewer, because by heart, we are the beer is central. It's not the stories, it's not the blah, blah, blah around, so this is why we do this and that. No, no, we are working on the beer and getting the beer to the people. But at a certain point, you start to forget to actually tell your story. You forget to tell what you're doing.
Yeah.
And with these events, this is very important to show, look, this is our brewery, this is what we do, this is us. And that is very important. It's paramount, actually, to getting... Because beer is emotion, you know?
Yeah.
It's irrational, so...
Bier ist Emotion und Bier ist irrational.
True story. Wie fandst du denn Karel und die Brauerei Boon? Es war ja unser erster Besuch dort.
Ich fand's spannend natürlich. Wir haben ja tatsächlich den Gründer mal ganz kurz in einem Online-Tasting kennengelernt vor einigen Jahren. Und der spricht ja auch ziemlich gut Deutsch. Es ist riesig, muss man sagen. Also man geht da ja ewig erstmal durch, bis man dann da zu diesem Festzelt kommt. Ich fand, wir haben natürlich den Anfängerfehler gemacht, dass wir den Megablend 2024 als erstes getrunken haben und haben natürlich nicht gecheckt, dass der ja ein paar Jahre auf dem Buckel haben muss, bis der richtig ist. Also man kann da vor Ort, das ist wirklich ganz spannend, also die hatten eine Mega-Auswahl an Bieren aus den unterschiedlichsten Jahrgängen.
Auch das ist mal eine Erfahrung, so einen jungen Blend zu trinken.
Ja.
Wir haben, wenn wir jetzt uns einen aus dem Jahrgang hier hinstellen und lagern, wird der in ein paar Jahren ganz anders schmecken. Ne?
Und genau das machen wir. Wir haben tatsächlich einen im Keller stehen, wir haben einen mitgenommen. Und es gab da sozusagen bei Boon ja zwei Ecken. Es gab so den Massenausschank, sage ich jetzt mal. Und dann gab es noch einen so Spezialausschank mit den ganzen Jahrgangsgeschichten.
Für jeden etwas dabei?
Ja.
Und ziemlich gute und laute Stimmung. Die Tour de Goes fand ich persönlich bereichernd, weil du so unterschiedliche Brauereien kennenlernst, auch von unterschiedlicher Größe. Wie fandst du das?
Das fand ich auch tatsächlich spannend, genau. Also es gab wirklich ja, ich sag mal jetzt gar nicht respektlos gemeint, kleine Klitschen. Also wirklich eben halt so ein Bauernhaus, wo sie in den Stall...
Betroch.
Detroit zum Beispiel, aber Kestemont fand ich wirklich ganz spannend. Also da ist ja wirklich dann auch die Brauerei quasi im alten Stall drin. Und die hatten auch das Earl Grey Bier. Die hatten sehr, sehr viele unterschiedliche Biere. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Qualität extrem unterschiedlich ist. Also das ist von bis, ne? Da ist bei Boon die lange gelagerten sind da natürlich schon was anderes als die ganz frischen bei eben halt Kestemont.
Kestemont fand ich insofern auch spannend, als dass die Brauerei tatsächlich ja so vor rund 3 Jahren nach 100-jähriger Pause wieder angefangen hat, den Betrieb aufzunehmen.
Mhm.
Also dass jetzt diese Bewegung dazu führt, dass so alte Namen wieder auf den Markt kommen. Wir werden in der nächsten Folge auch so eine Brauerei kennenlernen, in der nächsten oder der übernächsten. Könnt ihr euch schon drauf freuen, ein neuer Name, nämlich Eilenbosch, die sind auch ganz frisch dabei. Mit einer langen Tradition, aber lange Pause.
Mhm.
Also auch das passiert da. Und was auch wirklich immer schön zu sehen ist, es ist immer irgendwie ein Familiengeschäft. Und wie stark die Region auch teilnimmt an diesem Event Tour de Goes, fand ich auch wirklich spaßig. Also wie die Leute, da war eine professionelle Radrenntruppe, das fand ich auch großartig.
Die sieht man ja ohnehin sehr häufig in Belgien, irgendwie diese Trüppchen, die alle dieselben Klamotten anhaben und da mit ihren Rädern unterwegs sind.
Und dann ziehst du dazwischendurch so einen kleinen Labik rein und dann radelst du weiter. Das ist natürlich
ja, stimmt.
Sehr sportlich. Nein, aber wirklich, wie die Region selber dieses Event dann auch feiert, und dieses Bier da auch konsumiert und gewertschätzt wird, das hat großen Spaß gemacht. Und dann waren aber auch wiederum ganz andere dabei, wie Mort zu Beat.
Mhm.
Hatte ich bisher auch keine Beziehung zu Mort zu Beat, gehört zum Hohen Rat der Lambic-Produzenten. Aber es gehört, beziehungsweise die Brauerei Mort zu Beat gehört inzwischen zu Alken Maas und die wiederum gehören zu Heineken.
Mhm.
Und natürlich denkt man zuerst so, oh, das ist dann auch nur ein Teil dieser Industriekultur. Aber eigentlich, wenn du dann da stehst und da steht der Brauer Bruno Reiners, der seit über 30 Jahren da dieses Krieg herstellt zum Beispiel, und er berichtet, wie die ganze Halle voll von frischen Kirschen ist,
ja. Der hat sehr viel Leidenschaft dafür mitgebracht.
Dann ist da auch wirklich ganz viel Identifikation mit diesem Bier. Und dann darf man, glaube ich, auch nicht zu dogmatisch sein, was die Zugehörigkeit der Brauerei angeht. Mhm. Auch wenn man natürlich es toll findet, wenn da nach wie vor Independent Breweries am Start sind.
Ja.
Beeindruckend fand ich auch Timmermans. Erinnerst du dich daran?
Ja, das war super. Also da habe ich tatsächlich auch das erste Mal ein Kühlschiff in Action gesehen. Also so in irgendwelchen Vintage-Brauereien, irgendwelche Kühlschiffe, die nicht mehr genutzt werden, hatte ich schon viel gesehen. Aber dass da wirklich gerade sozusagen die Würze reinplattert, habe ich da das erste Mal erlebt.
Da war wirklich Action.
Ja.
Auch eine sehr geschwängerte Luft.
Ja.
Timmermans ist ja die weltälteste Lambic-Brauerei. Die sind ja seit über 300 Jahren am Start. Hießen früher The Mole Brewery. Daher kommt auch dieses ganz bezaubernde Logo mit diesem kleinen Maulwurf.
Ah ja.
Und seit 1993 zum Beispiel gehören die zur John Martin Group. Und das ist auch kein kleiner Verein.
Nee.
Und dadurch kommen natürlich aber auch wiederum Biere zustande, wie dieser grandiose Timmermans Lambic und Stout, diese Collab.
Ja.
Also dieses grandiose Timmermans Lambic and Stout, um es mal grammatikalisch korrekt auszudrücken, so viel Zeit muss sein. Das ist eine Kooperation zwischen der John Martin Brauerei, der Guinness Brauerei und Timmermans. Hm. Und dieses Bier hatten wir ja schon zuvor getrunken und dort wurde es auch nochmal geöffnet und das ist immer ein Knaller.
Ja, das war wirklich ganz toll. Und wir hatten das große Glück, dass Thomas Vandeler Nott, der Head Brewer, uns rumgeführt hat durch den Fasskeller. Und da haben wir nämlich was ganz Interessantes gehabt. Wir durften nämlich die ganzen Lambics, die verschiedene Zeiten gelagert waren, also einjährig, zweijährig, dreijährig und so weiter, jeweils verkosten. Und er hat uns jeweils erklärt, was da die Charakteristiken sind und wie er sie dann halt später im Gößblend einsetzt. Und das war natürlich sehr spannend.
Es war sehr erhellend.
Ja, absolut. Unsere amerikanischen Freunde von Craft Beer and Brewing haben mit dem auch eine Podcast-Aufnahme gemacht den nächsten Tag. Und vielleicht, wer da irgendwie stärker einsteigen möchte, der kann da mal reinhören.
Verlinken wir in den Shownotes, auf jeden Fall. Bier ist Emotion. Das ist kein rationales Geschäft. Und wir alle, die wir Bier so sehr mögen, dass wir uns einen Podcast wie diesen anhören oder ihn sogar noch selber machen, glaube ich, können Steen und seine Aussage über Bier eigentlich nur zustimmen, oder?
Now, without really planning it, you just notice that you spend so much time to that until the point that you have to acknowledge, hey, this seems to be a new hobby or a passion for me, and it's a certain perspective on not only on beer but I think also on the world, because you start reading and about the history of beer, about the way it's being brewed, also from biochemical point of view. So there are many perspectives to look at beer, and it opens doors to a much broader context than just the beer itself. And it also works in a very connecting way with other people who also share that passion. I think beer lovers recognize it that when you start talking with another one, you very quickly have like a twinkle in the eyes, and you know that you're kind of on the same wavelength.
Und dann versuchst du deiner Firma zu erklären, dass Biertouren wahnsinnig wichtig sind für Tourismus, die das nicht immer verstehen wollen.
Und er hat recht. It's like a twinkle in the eyes. Ist es nicht schön?
Ja.
Schreibt uns doch mal, nicht nur wie ihr diese Folge fandet, sondern schreibt uns, wie denn eure Beziehung zum Bier ist, also wie ihr die beschreiben würdet. Würdet ihr Steen zustimmen? Wie seht ihr das? Und ja, schreibt uns auch, wie ihr diese Folge fandet. Eigentlich fänden wir das klasse. Feedback hilft uns, besser zu werden und motiviert uns auch, dran zu bleiben. Schreibt uns das gerne an cheers@hopcast.de. Ihr findet uns wie immer auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Und wir haben eine Homepage, die nennt sich www.hopcast.de, und wir haben auf Steady einen Account, über den könnt ihr uns unterstützen. Das geht schon ab 5 Euro im Monat. Wir sind ein Independent-Podcast, sind immer dankbar über Unterstützung, sei es durch Teilen, Empfehlungen, Bewertungen. Das hilft uns wirklich ganz, ganz enorm. Oder wenn ihr es könnt und wenn ihr mögt, auch finanzielle Unterstützung. Denn das erst macht, all das erst macht im Mix diesen Podcast tatsächlich möglich. Texte und Hintergrundinfos findet ihr auch in unserem Hopmag auf Steady und auf hopcast.de. Und wir haben auch einen kleinen kostenfreien Newsletter. Keine Sorge, der spammt euch nicht zu, aber der schickt euch immer wieder News rund um Hopcast und um die schöne Bierwelt.
Die nächste Folge erscheint am 9. August schon, sprich dann nächste Woche.
August ist Belgien-Monat.
Ich sag mal, wir hören uns und bis denn.
Habt einen schönen Sommer. Ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins. Podcast.